Hast du was Besonderes auf dem Herzen?
Ja, wie immer, mein lieber Bruder Müller.
Ja?
Ich habe geschrieben, Überschrift, die Wiederkunft Christi. Und da habe ich natürlich ein paar Fragen.
Ja, die kannst du haben.
Die erste liegt, lautet Thema, sind wir vorbereitet, den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, mit reinem Herzen zu empfangen?
Ja.
Sind wir in unserem Leben treu in seinen Geboten gewandelt? 2. Mose 20, 1-17.
Ja, genau.
Warum werden bei der ersten Auferstehung die Toten in Christus zuerst auferstehen? Die Toten wissen, sehen, hören nicht, das ist so in Klammern gesetzt.
Ja.
Und danach hier, die wir leben und ihm ebenfalls treu im Gehorsam bis zum Ende gefolgt sind.
Ja.
Und letzte Frage ist eine interessante Frage. Welche relevante Bedeutung hat der Vers im 1. Korinther 11, 3b? Christus, der Messias, ist eines jeglichen Manneshaupt, der Mann aber ist des Weibes, der Frau Haupt, Gott, Yahweh, aber ist Christi Haupt.
Ja.
Ne, das sind also die Fragen, die ich jetzt gestellt habe.
Ja, das haben wir gleich bei der letzten an.
Ja.
Also, der Mann ist das Haupt der Frau.
Ja.
Und Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist ja als Erster geschaffen worden. Die Frau hat ja als Erste gesündigt. Und aus diesem Grunde findest du im Alten Testament immer, dass die Männer praktisch in den Familien die Mittler sind zwischen Gott und der Familie. Und das ist nachher in dem Priesterdienst des Alten Testamentes ja auch zum Ausdruck gekommen. Es hat keine Priesterinnen gegeben, zwar in heidnischen Religionen schon, aber nicht im Alten Testament, im Volke Israel.
Mhm.
Es gab zwar Führerinnen, im Buch der Richter hast du ja da einige genannt, die zwar den Staat leiteten, weil die Männer ein bisschen flaschig waren, aber das Amt eines Priesters hat nie eine Frau ausgeübt und es wurden auch keine Frauen als Jünger berufen. Und das ist heute das Problem, dass man halt übergegangen ist in der evangelischen Kirche, in anderen Kirchen auch, und bei uns wird auch immer hin und her diskutiert, Frauen als Pastorinnen einzusegnen, zu ordinieren. Das ist an und für sich gegen die biblische Auffassung. Der Mann ist hier praktisch der Mittler, ist auch der, der die Gemeinde hat. Es gibt auch keine Ältestinnen und sowas, sondern es sind Älteste. Timotheusbrief genau dargestellt vom Apostel Paulus, dem Timotheus mitgeteilt, wen er da aussuchen soll, an Ältesten und auch an Diakonen. Und infolgedessen also dürfte es keine Pastorinnen geben. Einfache Geschichte, aber man hat sich geändert. Die Frauen spielen heute überall eine große Rolle. Und es gibt eine ganze Reihe Kirchen, die halt jetzt auch die anglikanische Kirche, die ist bald Zettelsen dadurch geworden, durch die Frauenordination. Es gibt aber andererseits in Schweden wieder evangelische Kirchen, die sich abgesetzt haben von der Frauenordination und haben sich von den anderen abgesondert, weil sie vom biblischen Standpunkt aus eben doch diese Erkenntnisse haben. Der Verantwortliche in der Familie, Gott gegenüber, ist der Mann.
Ja, dann kommen wir noch zum letzten Teil dieses Verses. Wie gesagt, der Mann ist aber des Weibes, der Frau Haupt, Gott.
Ja.
Aber ist Christi Haupt, also Gott Yahweh ist Christi Haupt.
Ja, natürlich. Ja.
Ne, und man möchte natürlich Christus gleichsetzen als Gott mit dem Vater.
Ja, ist ja verkehrt.
Ja, da kommen wir wieder zur Trinität, zur Dreieinigkeit.
Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich das alte Lied, aber es ist ein, das nicht vergessen, immer wieder wird man auch eine Rede da von dem Siegfried Witwer über die Dreieinigkeit, ne, der leidet da in 2 Stunden alles Mögliche runter. Man darf nicht vergessen, es ist ein katholisches Dogma. Es ist also keine biblische Verkündigung, die Lehre von der Dreieinigkeit. Und ein Dogma, das betone ich immer wieder, ist eigentlich die Darstellung einer Überzeugung, die nicht durch einen Beweis, sondern durch eine autoritative Verkündigung gesichert ist, das heißt durch eine Autorität, entweder Kaiser, Konzil oder Papst. Das ist ein Dogma von der Unsterblichkeit der Seele. Dogma von der Transsubstantiation, das heißt der Wandlung bei der katholischen Messe von Brot in Fleisch Jesu und Wein ins Blut Jesu oder die leibliche Himmelfahrt der Maria 1950, das ist ein Dogma, das findest du nichts, oder die Unfehlbarkeit des Papstes 1870. Also das sind Dogmen, die von der katholischen Kirche verfasst worden sind, die also keinen Beweis im biblischen Text dafür finden. Und deswegen verstehe ich unsere Gemeinschaft nicht, dass sie ein katholisches Dogma übernommen hat. Und es ist heute das Dogma Nummer 1, denn der Katholik erkennt nur den als Christ an, der das Dogma von der Dreifaltigkeit, wie Sie sagen, akzeptiert. Ein anderer ist nach Ihrem Blick kein Christ.
Interessant ist ja.
Deswegen haben unsere sich bewegt und haben sich da versucht und anzuschließen, weil sie keine Sekte sein wollten, sondern anerkannt als eben Kirche, als Kirchengemeinschaft. Und infolgedessen also rutschen wir jetzt in die Ökumene rein. Und die Ökumene hat ja als Ziel letzten Endes, wenn alle einig sind, die Christen und auch alle Religionen, dann gibt es Frieden auf Erden. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was du ja vorhin gesagt hast. Frieden wird es geben, wenn Jesus wiederkommt.
Das ist ja reiner, wenn man sich genau überlegt, reiner Spiritismus, was betrieben wird.
Ja, natürlich, das ist verkehrt, aber wer denkt denn darüber nach? Die ganzen Prediger, die da rumlaufen, die sagen ja, unsere Obrigkeit gibt das an und infolgedessen also wird das schon richtig sein. Ich diskutiere ja mit vielen rum, aber die sagen, ja, das ist von uns so dargestellt. Und du darfst ja heute, wenn jemand getauft werden will, muss er ja als erstes die Dreieinigkeit akzeptieren. Das war früher nicht. Du hast auch die Taufformel, das ist ja Matthäus 28, 19, ist ja eine nachapostolische Taufformel, die erst später in den biblischen Text, nämlich im 4. nachchristlichen Jahrhundert, eingefügt worden ist. Und ich habe auch viele Taufen praktiziert durch diese Taufformel, allerdings mit dem Gedanken, Jesus ist ja aufgefahren, gen Himmel zu seinem Vater, und er hat gesagt, ich sende euch einen Tröster, nämlich den Heiligen Geist, der von ihm ja ausgeht. Er wird euch alles an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus war ja unter den Jüngern persönlich anwesend und jetzt ist er ja zu seinem Vater zurückgekehrt und jetzt wollte er den Jüngern sagen, ich bin bei meinem Vater zwar, aber ich bin durch meinen Geist so bei euch. Deswegen ist es eigentlich eine Formulierung auf den Namen des Vaters, nicht im Namen des, sondern auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes, der stellvertretend hier auf Erden wirksam ist. Also so hat man das früher gesehen und hat man das auch nachgesprochen, obwohl alle Taufen, die uns in der Bibel berichtet sind, nur gemacht worden sind auf den Namen Jesu. Also das ist eine nachapostolische Taufformel, das kann man nicht ignorieren. Manche versuchen uns zu erklären, wohlala, also da steht ja nur drin im Bibel, natürlich steht manches drin, was aber andere Übersetzungen, nimmst du Menge und so weiter, oder nimmst du den griechischen Text, da klingt das schon ganz anders wieder, der ist ja nämlich gar nicht drin, dieser Satz da. Und man hatte ja früher noch keine Verseinteilung. Die Verseinteilung im biblischen Text, oder besser gesagt die Kapiteleinteilung, gab es ja erst seit dem 13. nachchristlichen Jahrhundert. Und die Verseinteilung nach 1551, da war der Luther schon einige Jahre beerdigt worden, da wurde erst der Text in Verse eingeteilt. Früher hat man ja die Sätze nicht nummeriert. Du, wenn du einen Brief schreibst, nummerierst du ja auch nicht deine Sätze. Hat man erst später gemacht. Deswegen fiel das dann im 4. nachchristlichen Jahrhundert weiter gar nicht auf, wenn plötzlich da ein Zusatz eingefügt wird. Und die meisten Leute hatten ja damals keine eigene Bibel. Das ist das Problem.
Ja, Wilhelm Graham sagte ja selbst auch, dass er das verkündigt, was der Papst sagt. Dasselbe Inhalt.
Natürlich, und das ist ja heute die Tendenz, dass die katholische Kirche ja sich nur als Kirche überhaupt anzieht. Darum sind ja die Protestanten und Evangelischen hauptsächlich sind ja ergrimmt darüber, dass sie ja im Blicke der katholischen Kirche gar nicht als Kirche, sondern nur als Glaubensgemeinschaft gesehen werden.
Ja, oder eben aus als Töchter. Als getrennte.
Die wieder natürlich zurückkehren sollen dann zur katholischen Kirche. Und das ist ja der Sinn auch der Ökumene. Die Ökumene, ob sich der dann der Vorsitzende, also die katholische Kirche, will ja die Führung behalten. Und ob der sich dann nachher Papst nennt oder Präsident oder wie, das ist noch sehr unklar. Aber sie wollen ja, die Katholiken, dass die Regie über alle Religionen und über alle, deswegen machen sie auch Bemühungen, wieder mit der Orthodoxen die einzugliedern. Sie beschäftigen sich auch mit den Moslem heutzutage, das machen sie auch, damit nach ihrer Meinung das Reich Gottes gebaut wird, das dann erst beginnt, wenn alle eins sind im Glauben.
Ja, und daran ja, haben sie ja, daran haben wir schon gearbeitet.
Ja, natürlich, das ist ja vom Teufel, und der Teufel bringt unsere Gemeinde auch durcheinander, und das ist ja das Schlimme dabei. Das ganz Schlimme ist ja, dass wir, wenn wir in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen sind oder in der Allianz sind, dann dürfen wir keine Proselyten machen. Das heißt, wir dürfen von den anderen Kirchen, die auch zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehören, dürfen wir keine abwerben in unsere Kirche. Damit entfällt die Verkündigung, weshalb eigentlich die Adventbewegung ins Leben gerufen wurde. Du sollst verkündigen, das ewige Evangelium, die drei Engelsbotschaften, darfst du nicht mehr, wenn du in diesen Vereinen da drin bist. Die katholische Kirche ist in ACK auch drin, in der Allianz. Das ist ja eine evangelische Einrichtung gewesen, schon seit 1846 gibt es die Allianz, wo sich protestantische Kirchen zusammengetan haben oder tun wollten. Da haben sie auch jetzt bis jetzt untergehen auch viele. Hier bei uns unser Prediger da auf der Marienhöhe, der Meinkart, der ist sogar zweiter Vorsitzender bei dieser Allianz. Und die Allianz schreibt vor, Punkt Nummer 1, Anerkennung der Dreieinigkeit, also der Trinität, und natürlich auch der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Wie kann ein Adventistenprediger sich da in so einen Fonds einbeziehen lassen? Aber das ist die Tendenz heute. Tauschen auch die Pfarrer aus, die predigen bei uns und unsere predigen woanders, in manchen Gemeinden, und machen sogar Gottesdienst am Sonntag für die anderen. Da geht der Pastor von uns hin zu der anderen Baptisten oder Evangelischen, wer da drin ist in der Firma. Und dadurch wird das alles verwässert. Und wir kommen unserem Auftrag nicht mehr nach. Das ist das Bedauerliche dadurch.
Damit gehören wir zu den anderen, zu der anderen Seite.
Ja, natürlich, sind wir wertlos. Das schrieb schon der Bruder Gmeling in seinem schönen Buch Jesus Christus im Glauben der Siebentags-Adventisten, im Leben und im Glauben der Siebentags-Adventisten. Und da schrieb er ja schon, in dem Augenblick, wo wir Kirche werden, sind wir erstarrt. Dann sind wir nicht mehr eine Adventbewegung, wie wir sie sein sollten, sondern wir sind Kirche und wir sind wertlos, weil wir nicht mehr die drei Engelsbotschaften verkündigen, wozu wir eigentlich berufen worden sind.
Wir sind eigentlich mehr ein hohles Gerüst, kann man sagen.
Ja, natürlich. Das entwickelt sich so. Und da ist jetzt die Auseinandersetzung mit Quo Vadis da und was alles, wo sie ja die Gemeinde am liebsten da von dem Trainer ausgesehen, wollen sie ja spalten. Die sogenannten Fundamentalisten, die wollen sie abschieben. Das sind Leute eigentlich, die gehen davon aus und sagen, es gibt Wahrheiten der Bibel, das steht dir frei, ob du die akzeptierst oder nicht. Und dann gibt es Wahrheiten in der Bibel, die musst du notgedrungen nun anerkennen. Das heißt also, es ist zweierlei Maß da. Und das, was die unter Fundamentalisten verstehen, sind eben Leute, die das Wort insgesamt akzeptieren als Wahrheit und alles so ausleben, wie es im Neuen Testament uns geschildert ist.
Nicht wie Sie die Menschenlehre und Tradition hineinpacken und den Spiritismus
eben
hochhalten.
Eben, ja, das ist halt die Situation. Und die ist sehr bedrückend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das natürlich ein Hinweis, dass die Wiederkunft Jesu näher gerückt ist. Und da wird ja von solchen Abweichungen innerhalb der Gemeinde gesprochen, also verschiedene Texte. Und du hast ja von der EGWI die Hinweise, dass sie das schon vorausgesagt hat. Dass also die Masse auf dem breiten Weg gehen wird und nur der kleinere Kreis auf dem schmalen Pfad und wenige sind es, die überhaupt in der Bergpredigt sagt das Jesus ja, die überhaupt die Pforte finden. Ja. Das ist das Problem heute. Und damit ist nicht gesagt, dass jeder, der in der Adventgemeinde ist, nun errettet wird, sondern nur derjenige, der wirklich sich nach dem Wort Gottes, das uns geoffenbart worden ist, dass er sein Leben danach gestaltet.
Bruder Müller, kommen wir nochmal zu den ersten beiden Fragen,
ja.
Also die ich jetzt so zusammenfasse. Sind wir vorbereitet, den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, mit reinem Herzen zu empfangen? Und sind wir in unserem Leben treu in seinen Geboten gewandelt?
Ja, das ist die Frage, die jeder sich stellen muss. Ja. Ich betone jetzt auch wieder, es kommt nicht auf die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft an oder zu einer Kirche jetzt, sondern es kommt darauf an, dass du dein Leben Gott geweiht hast und Gottes Wort als Maßstab deines Lebens nimmst. Also das muss jeder für sich dann beantworten. Das Problem ist natürlich heute, dass viele Glaubensgeschwister so gut wie nicht mehr in der Bibel lesen. Die machen ja noch nicht mal ihre Sabbatschullektion und die Predigten in der Regel auch nicht mehr die entscheidenden biblischen Glaubensgrundlagen erwähnen, sondern immer wieder dasselbe predigen. Du kannst machen, was du willst. Der liebe Gott ist so groß und hat dich so lieb, dass du so und so errettet wirst. Das ist das, was du in der Grundlinie aller Predigten heute hörst. Und das ist natürlich verkehrt, sondern man muss auf das achten, was uns Jesus vermittelt hat und der Apostel Paulus in bedeutender Weise auf seinen Missionsreisen verkündigt hat.
Und hinzu kommt noch, es wird nicht darauf hingewiesen, Buße zu tun und seine eigenen Sünden zu bekennen.
Deswegen muss jeder Einzelne muss entscheiden, deswegen betont die ja Schwester Weid in dem Buch, was ob du das auch hast, Jesus Christus kommt bald.
Ja.
Das ist ja aufgelegt worden erst und ist schon wieder vergriffen und ist inzwischen nicht mehr aufgelegt worden. Da schreibt sie ja höchstens einer von 20. Höchstens einer von 20 Gemeindegliedern wird errettet. Und da kannst du dir ja ein Bild machen. Wenn eine Gemeinde wie unsere jetzt ist schon geschrumpft, 160 Glieder hat, wie viel sind das dann, die höchstens gerettet werden? Es sind dann höchstens 8. Das ist die Aussage von E.G. Weid. So, und dann kannst du dir ein Bild machen, was da letzten Endes übrig bleibt von all denen, die in der Adventkirche sind und große Reden halten und aufs Moderne hinschwenken und Gemeinschaft suchen mit all den anderen und in den Predigten möglichst vermeiden, wenn Gäste drinnen sind, die irgendwie zu erschüttern oder irgendwie zum Nachdenken zu bringen, sondern Predigten zu halten, wo wir alle, ob Katholiken oder Evangelische oder sonst welche, zustimmen können. Das ist heute die Tendenz. Wenn du eine Predigt hältst, das erlebe ich ja ständig, und erzählst etwas, was noch nicht so gängig ist, weil es gemieden wird, hast du sofort eine Reihe Leute, die da rumrumpeln. Ich hatte jetzt 60 Jahre, habe ich jetzt 1. Juli meine Verkündigung, seit 60 Jahren, 1950 fing ich im aktiven Dienst an. Und damals muss ich sagen, ich bin in viele Gemeinden gekommen, da waren in jeder Gemeinde die Glaubensgeschwister ein Herz und eine Seele. Ich war noch zu jung, ich war 23 Jahre, als ich da als Prediger tätig wurde im Harz und nahe in Hannover. Und wo du hingekommen bist, die Geschwister freuten sich und haben alle akzeptiert, was du aus dem Wort Gottes ihnen vermittelt hast. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Du kannst heute eine Predigt halten und da gibt es einen Teil, die sagen, oh, das war sehr gut, Bruder Müller, und die anderen, die runzeln ihre Stirn und rumpeln rum, weil sie andere Auffassungen haben. Und 8 Tage später kommt ein anderer Prediger, da werden die da rumgerumpelt haben, auf einmal sagen, Mensch, das ist ja gut, hat er geredet, weil er so gut wie nichts gesagt hat. Und die anderen, die rumpeln ihre Stirn und sagen, was ist das heute, das war gar nichts. Also du kannst heute nicht mehr auch in unseren Kapellen alle Geschwister erreichen.
Ja.
Weil da eine Kluft zwischendurch geht und da wirst du nichts mehr ändern können und da ändert auch der liebe Gott nichts mehr, sondern da muss sich jeder selbst entscheiden.
Ja, da haben wir noch die letzte Frage offen. Warum werden bei der ersten Auferstehung die Toten in Christus zuerst auferstehen und danach wir, die wir leben und ihm ebenfalls treu im Gehorsam bis zum Ende gefolgt sind?
Immer wieder dran und du hast ja gefragt, warum die Entschlafenen zuerst auferweckt werden. Ja, die sind ja auch schon lange im Grabe.
Ja.
die sind ja schon lange im Grabe drin, aber dann steht er dann und dann auch werden die anderen, die Lebenden, verwandelt werden. Die anderen werden ja auferweckt werden und die lebenden Gläubigen, die werden ja nur verwandelt werden.
Ja, richtig.
Und deswegen sind die, die jetzt schon in den Gräbern liegen, und nimmst du die Leute, die tüchtig auch die ganzen Propheten mit einigen Ausnahmen, die liegen ja schon lange und ruhen und deswegen werden die auch als erstes auferweckt werden. Und die anderen ja dann verwandelt werden, damit sie also gemeinsam dann teilhaben dürfen an dem Reich der Herrlichkeit. Dann kommt der Himmel dann.
Ja, und das,
dann kommt ja das Gericht für 1000 Jahre.
Das ist ja die erste Auferstehung.
Ja.
Ne? Und die meisten kennen gar nicht den Unterschied zwischen ersten und der zweiten Auferstehung.
Ja, das ist richtig. Das hat von der Kirche ja nicht gelehrt, gell? Die glauben ja an ein irdisches 1000-jähriges Reich. Das ist ja das Problem. Also viele Christen, auch in der evangelischen Kirche, glauben an ein 1000-jähriges Reich, Friedensreich auf Erden. Eigentlich wie die Jehovas Zeugen das auch verkünden. Aber das ist ja verkehrt.
Ja.
Es wird ja Gericht gehalten über jeden Einzelnen, die nun nicht bei der ersten Auferstehung dabei waren.
Also ich habe noch einen Unterschied, dass man aufersteht zum Gericht. Auferstehung zum Gericht.
Ja.
Ne, so katholische Lehre ist das, ja?
Ja, ne, ja.
Es wird aber nicht gesagt, welche Auferstehung das ist, die erste oder die zweite Auferstehung.
Naja, bei denen ist ja die Sache die, dass sie die Geschichte mit dem Fegefeuer haben. Und wenn du als Ungläubiger stirbst oder zum Beispiel jetzt nicht unter dem Segen der katholischen Kirche, dann bist du ja in der Hölle drin. Und da kannst du ja schmoren. Die Kinder, die nicht getauft werden, die haben einen bestimmten Platz im Himmel. Und alle anderen werden, wenn ihre Sünden im Fegefeuer gereinigt sind, kommen ja die Seelen in den Himmel. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. Und auch der evangelischen, ja.
Und dann kommen alle wieder runter, wenn Christus kommt und die holt die...
Ja, dann gibt es eine, sagen sie, dann eine leibliche Auferstehung. Sonst sind sie jetzt als Seele da im Himmel oben. Und wenn Jesus wiederkommt, gibt es dann die leibliche Auferstehung für die, die als Seele jetzt schon zu den Erretteten gehören.
Ah ja, das heißt also, die Seele ist schon oben im Himmel und der Körper steht gleich mit auf hier unten.
Ja, das ist ja die unsterbliche Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, das ist ja die Geschichte von den alten Ägyptern, das haben die über die hellenistische Philosophie, haben die das mit übernommen, in der nachapostolischen Zeit, die katholische Kirche. Und sie glauben ja an die Unsterblichkeit der Seele, das ist ja das, was sie auch in der Allianz da praktizieren, wo wir überhaupt nicht reinpassen könnten. Das ist ihre Lehre.
Das
und die anderen, die müssen ihr schmachten dann in den Höllenfeuern da. Und wie gesagt, das ist halt alles eine rein unbiblische Geschichte. Ein Dogma.
Denn die Toten wissen, sehen, hören nichts und haben keinen Anteil an der Erde.
Nee, haben sie nicht. Deswegen, ich habe manche Leute getroffen, das war neben dem Sabbat eigentlich mit der wichtigste Punkt bei Leuten, denen man Bibelunterricht gab, die in die Vorträge gekommen sind und aufgeschlossen waren und so weiter. Da war der Sabbat früher entscheidend. Heute ist das nicht mehr so, weil viele gar nicht arbeiten müssen am Sonntag. Dafür mussten ja alle tätig sein, die Kinder gehen in die Schule und so weiter. Das war der Sabbat das große Problem. Aber das fast noch größere Problem war die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, auch in der evangelischen Kirche. Dass Leute habe ich gekannt, da war der Mann gestorben und die gingen jeden Tag, die Frau, die Witwe ging jeden Tag auf den Friedhof und zum Grabe ihres Mannes und sprach dann angeblich mit der gen Himmel gefahrenen Seele. Und das ist auf jedem Friedhof, wenn ein evangelischer und ein katholischer geistlicher Herr die Beerdigung hat, dass die ganz deutlich sagen, die machen ja regelmäßig gar keinen Unterschied, die Evangelischen, da kommt jeder in den Himmel dann. Also ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, das war so ein Bösewicht, der ist jetzt in der Hölle, sondern die erzählen alle, seine Seele ist jetzt im Himmel. Und das ist natürlich alles grundverkehrt. Das ist unbiblisch. Das ist auch genauso wie die Dreieinigkeit ist eine Kirchenlehre. Und das ist das große Problem mit dieser Dreieinigkeitsgeschichte. Das ist genau dasselbe. Es ist in der Heiligen Schrift dann keiner Stelle die Dreieinigkeitslehre erwähnt. Gott Vater, Gott Sohn, Gott der Heilige Geist findest du nirgendwo.
Und damit wird in allen Punkten der Spiritismus hochgehalten.
Ja, natürlich, der spielt eine große Rolle damit. Und das Interessante ist ja, dass gerade als die Adventbotschaft und die Leute kamen, als der William Miller da anfing zu predigen, die Wiederkunft Jesu ist nah, da gab es ja auch wieder den modernen Spiritismus, der ja schon uralt war, aber der da wieder neu aufflackerte. Der Teufel hat das gleich inszeniert. Und seitdem haben wir es mit dem Okkulten und mit dem Spiritistischen zu tun. Und viele, viele Leute hängen diesem an. Also du siehst, eine interessante Sache, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen. Also muss dem lieben Gott treu sein, so wie uns das Wort Gottes nahegebracht hat. Das betont ja Apostel Paulus bei dem Timotheus, halte das alles, was du in deiner Kindheit gelernt hast von den gläubigen Mutter und Großmutter. Vater, der war ja nun anderer Auffassung, aber von den Müttern, Großmutter, was du gelernt hast, und das wird dich leiden, dass du teilhaben kannst an der Errettung, an der Seligkeit.
Wir wollen nicht bei der Auferstehung des Gerichts dabei sein.
Nee, wenn du bei der Auferstehung bist, dann wird dir das Urteil gefällt und dann gehst du unter, gell? Ja. Dann gehst du für immer unter. Und das Ewige, das Feuer brennt nicht ewig, sondern das wirkt auf alle Ewigkeit dann. Das heißt, dein Leben wird dann ausgelöscht.
Ja. Es verzehrt so lange, bis alles verzehrt werden muss.
Wird die neue Erde gereinigt oder diese Erde neu gereinigt und dann kannst du auf dieser Erde auch wieder wohnen, aber das ist dir alles offen, das ist ja das Universum riesengroß und wahrscheinlich wirst du da keine Langeweile haben, du kriegst so einen Schreck, wenn du natürlich hörst, ewig leben, also man ist gewöhnt, dass alles ein Ende hat, du hast Geburtstag und abends ist der Geburtstag dann vorbei oder Ruhetag, Sabbat, abends ist der, geht der Sonntag wieder los, also das ist alles und dein Leben ist ja auch begrenzt und du bist gewöhnt, dass alles eine Grenze hat und jetzt, wenn du teilhaben kannst, an dem ewigen oder unbegrenzten Leben, das kannst du oder das kann ich, können wir gar nicht fassen, was das dann bedeutet. Ist genauso Gott von Ewigkeit. Man müsste fragen, irgendwann muss ja ein Anfang gegeben haben. Also kannst du lieb Gott im Himmel fragen. Ja, auf Erden wirst du da keine Andeutung in den biblischen Text finden.
Ja. Ja, das war wieder sehr informativ, lieber Bruder Müller.
Na ja, sehr schön.